So, Furcht ist Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt, dritte Einheit, Yumiko, man hat schon so viel gehört. Vielleicht hast du heute sogar schon Entscheidungen getroffen, vielleicht sogar schon viel früher. Jahreswechselfreizeit ist auch so. Wir beten dann immer über Silvester, manche gehen raus, lassen Raketen steigen, aber alle nehmen sich irgendwie was vor, ne? Vielleicht hast du dir so ein paar gute Vorsätze getroffen, gute Vorsätze gefasst, vielleicht sogar in geistlicher Hinsicht. So gedacht, das will ich dieses Jahr machen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr mit Gott zu erleben oder mehr für Gott zu leben. Und vielleicht hast du dann, als dann die Drähte im Kopf wieder zusammenkamen, Angst bekommen. Angst vor den Konsequenzen eines konsequenten Lebens. Dass man dann merkt, wie ist das? Angst vor dem, was Menschen, die dir wichtig sind, sagen, WhatsAppen, Instagrammen, fragen, spotten, schimpfen, wenn du ihnen erzählst, was dir jetzt wichtig geworden ist. Ich habe Gemeindefreizeiten erlebt, wo ich gestandene Daimler-Manager gefragt habe, was erzählt ihr am Montagmittag in der Kantine über das, wo ihr hier in der Gemeindefreizeit wart? Und die Leute haben entweder ihre Schnürsenkel sehr genau betrachtet oder nochmal geguckt, ob in der Deckenverkleidung in Friolzheim alles in Ordnung ist. Es wollte keiner was sagen. Und ich ahne, dass die auch am Mittag in ihrer Mittagspause nichts erzählt haben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr so erzählt von heute zum Beispiel. Wir wollen heute in eine biblische Geschichte reinschauen, die uns seit Kindertagen bekannt ist und die doch eine große Wahrheit beinhaltet, die man auch als Erwachsener immer wieder erlebt, nämlich, dass man Angst hat vor dem, was vor einem liegt, wenn es dann plötzlich riesengroß vor einem steht. Und vielleicht hast du Angst vor 2020, weil es eine neue Aufgabe gibt in deinem Beruf, im Studium, Angst vor einer Herausforderung in der Familie oder in freundschaftlichen Beziehungen. Angst vielleicht auch vor dem, zu dem Gott deutlich beruft. Und vielleicht haben heute einige von euch ihren Ruf in die Gemeindearbeit oder sogar in die Weltmission gehört und sitzen hier und haben ganz gut Angst. Und das ist völlig logisch. Ich möchte euch allen Mut machen, Mut zum Machen, weil es nämlich Silvester 2020 nicht darauf ankommt, welche Vorsätze ihr gehabt habt, sondern welche Vorhaben ihr gelebt habt. Mach, was Gott dir aufträgt. Mach, was die Not anderer Menschen lindert, mach endlich das, wozu du geboren bist. Ihr kennt ja vielleicht alle diesen Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Ich lade euch heute dazu ein, vom Wollen zum Machen rüberzugehen in diesem neuen Jahr 2020 und endlich loszulaufen und eure Talente zu nutzen. Ihr habt so viel, wenn ich in den Raum reingucke, wie viele Talente sind hier da? Einige könnten mir bei meinem Land Rover helfen. Ich muss noch ein paar enge Stellen entrosten. Ich hätte noch ein paar Ideen, aber auch in Weltmission gibt es einige Sachen und ich will euch was sagen. Ich habe euch so einen Schuh mitgebracht. Das ist ein Lowa Wanderschuh. Der war eigentlich ganz gut und der ist nicht viel gelaufen. Also das Profil unten dran ist noch ganz gut. Und dann war ich mit meiner Frau in der Schweiz. Und dann hat sich die Sohle abgelöst. Oh, ihr kennt das, ne? Und dann geht man zu irgendeinem großen Globetrotter Sportcheck oder so und sagt, hier, der Schuh ist kaputt und der war ganz teuer. Und die sagen, ja, ist ganz normal. Ist ganz normal. Und witzig ist, dass die meisten Fachhändler sagen, er geht schneller kaputt, wenn man ihn nicht nutzt. Weil wenn man ihn nutzt und bringt Druck auf die Sohle, dann bleibt dieser Schaumgummi länger elastisch. Wenn man ihn aber lange rumstehen lässt, platzt das ab. Und das möchte ich euch sagen, es kann sein, ihr habt ein Stück Talent, ihr habt diese Jugend, ihr habt diese Möglichkeit, schlaflose Nächte zu leben, nicht so lange. Also ich habe mit 23 ganz andere Sachen gerissen als jetzt. Ich brauche mittlerweile meinen Schlaf auf so einer Jahreswechselfreizeit. Ich kann nicht mehr länger als um 3. Und ich will euch einfach sagen, ihr habt gewisse Chancen und Möglichkeiten, nutzt die. Mach was aus deinem Leben, wie die ersten Christen. Ich möchte euch was vorlesen. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du wandelst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an den Fremden. Das schreibt der Jünger Johannes, der alte Jünger Johannes in seinem dritten Brief, dritter Johannesbrief, erstes Kapitel, Verse 3-5, einem Mann namens Gaius. Und mich freut das total, dass dieser Gaius dieses Zeugnis bekommt. Du handelst, du treu an dem, was du an den Brüdern tust. Jetzt arbeite ich ja bei Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international. macht das seit über 10 Jahren in der Leitung, darf die Yumiko hier seit 2008 planen und ausgestalten. Und wisst ihr was? Es ist für mich das Allerallerschönste, wenn ich Leute erlebe, die sich durch die Predigten hier oder durch das, was sie später auf Sermon Online hören, verändern und berufen lassen, um dann rauszugehen und treu zu handeln an den Brüdern und Schwestern in aller Welt, zumal an den Fremden, wie es der Johannes noch keine 100 Jahre nach dem Tod vom Herrn Jesus sagt. In die Fremde zu gehen, an den anderen zu handeln, die, die niemand so richtig sieht. Und ich freue mich, vielleicht waren heute einige drin, eine Ina Hauser zu hören, die hier versehentlich angesprochen wird am Stand. Die wollte sich gar nicht bei einem Missionswerk bewerben. Die hat nur ihre Freundin begleitet, die eine Bewerbungsmappe abgeben wollte und ist dummerweise meinem CFI-Kollegen Christian in die Fänge gelaufen und dachte, wenn ich sage, ich bin Konditorin, sowas kann man in der Weltmission nicht brauchen, dass sie wieder wegkommt. Die Weltmission braucht aber mehr Konditoren. Und deshalb ist sie jetzt in Jordanien und arbeitet mit irakischen Flüchtlingsfrauen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, rauszugehen. Ich habe heute eine junge Frau am Frontiers-Stand getroffen, die war mit uns in Nordkorea, hat in Nordkorea eine Familie begleitet, ist von Nordkorea zurückgekommen, hat dann irgendwie noch eine Ausbildung gemacht, war dann mit Frontiers in Kirgisistan und sagt mir jetzt, ja, sie bereitet sich gerade vor, nach Pakistan zu gehen. Leute, in Pakistan fliegen dir die Sachen um die Ohren zurzeit. Ihr seht vielleicht die Bilder, wie US-Flaggen angezündet werden, Israel-Flaggen angezündet werden. Da als Christ hinzugehen, ist mit reduziertem Spaß verbunden. Als Frau zumal. Und sie sagt, ich gehe dahin. Ich meine, die war ja schon mal in Pyongyang, ne? Das ist auch ein bisschen eingeschränkt. Von daher, macht was in dieser Zeit, die ihr habt. Denn Leute sind unerreicht. Und das ist unser Thema heute. Und mir ist es nochmal mega wichtig, das zu betonen, dass ein vom Evangelium unerreichter Mensch ohne Christus nach dem Tod schlicht und ergreifend in die Hölle geht. Nicht ins neutrale, irgendwie allversöhnte Niemandsland. Nichts ins nihilistische Nichts, nicht durchs buddhistische Samsara irgendwohin ins Nirvana und auch nicht in irgendein muslimisches Paradies. Er geht in die Hölle, wenn er Jesus Christus nicht hat. Und manchmal gefallen mir die Muslime schon in ihrer Klarheit. Ich lese aus dem Koran vor, mache ich sonst nicht sehr oft, aber heute mache ich. Sure 13, Vers 35. Das letzte Ziel der Ungläubigen aber ist das Höllenfeuer. Manchmal braucht man es vielleicht so deutlich. Und da mag ich diese muslimische Deutlichkeit. Was aber ein Gläubiger und was ein Ungläubiger ist, da hätte ich dann gewisse Widersprüche zu entdecken. Und das will ich heute auch sagen. Es gibt keine einzige Gemeinsamkeit in unserem Glauben, wenn es darum geht, wer unser himmlischer Vater und wer sein Sohn ist. Und egal, was politisch hochgestellte Kirchenfürsten, bibelkritisch aufgestellte Theologen oder staatlich angestellte Religionslehrer sagen, die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das sagt der Koran nicht. 1714 hat es mal ein Liederdichter ausgedrückt. Solche Lieder werden bei Hillsong jetzt nicht unbedingt gesungen. Aber ich mache euch den Rat, guckt ruhig mal so alte Kirchenlieder an. Die haben es manchmal ganz schön in sich. Da heißt es, es ist in keinem anderen Heil, kein Name ist sonst gegeben, in dem uns Gnade wird zuteil und Fried und ewiges Leben, als nur der Name Jesu Christ, der unser Herr und Heiland ist, ihm sei Lob, Preis und Ehre. Das kann kein Moslem singen, sollte er aber. Und dass ein Moslem sowas singt, das könnt ihr bewirken, indem ihr vielleicht irgendwo hingeht und wenn's als Konditor ist. Ich weiß ja nicht, was ihr sonst so macht, aber ich will euch wirklich einladen, rauszugehen. Zurück zum Thema, zurück zu der Angst, die uns dann als Christen schnell befällt. Wenn wir auf diese Welt sehen und die riesigen Aufgaben, die zu lösen wären, wenn wir von Milliarden von Menschen sehen, die das Evangelium nie gehört haben, wenn wir sehen, wie aus Gier heraus riesige Waldgebiete abbrennen, wenn man das gerade in den Nachrichten sieht von Australien, wenn wir miterleben, wie aus Bequemlichkeit mit Plastikmüll ganze Meere abgefüllt werden. Ja, wir kriegen dadurch schöne weiße Zähne, dass wir uns kleines Polierpulverchen reinmachen in die Zahncreme. Ist halt bloß schlecht für die Fische, ne? Wenn wir vielleicht wegschauen, wie zugunsten unseres Wohlstands in Europa Menschen auf der ganzen Welt in elenden Arbeitsbedingungen arbeiten. Ich bin in Siliguri oben in Indien gewesen, wo die Leute Pflastersteine für deutsche Fußgängerzonen zurechthämmern. Und die Leute sind 8-Jährige. Sind junge, sind Kinder 10, 12 Jahre alt, die dort oben in den Flussbetten sitzen und Quaderschen hauen. Und wenn er mal zu einem deutschen Baumarkt geht und fragt mal, ob er deutsche Steine kriegen könnt, sagen die alle, nee, ist zu teuer, geht nicht mehr, die muss man aus Indien bestellen oder China. wie ganze Länder brutalen Kriegen ausgesetzt sind, weil halt irgendwo diese schönen Waffen aus dem Westen auch verkauft werden müssen, dass sie die Kohle reinbringen. Da haben wir in Baden-Württemberg schon ein paar Anbieter, die da weltweit mit im Geschäft sind. Und weil wir uns nicht aufraffen können, uns vom Gold, vom Öl, vom Silizium, vom Coltan fernzuhalten oder ihnen einfach einen fairen Preis zu bezahlen. Wir leben alle total gut davon. Ich war selber im Ostkongo. Wir leben alle total gut davon, dass im Ostkongo weiter Krieg ist, weil sonst gäbe es hier keine billigen Handys mit 1-Euro-Verträgen und so. Das funktioniert nur, weil dort Krieg ist und wir alle dafür sorgen, dass es keinen Frieden gibt. Sorry for that. Krieg ist nämlich für uns immer billig, solange er irgendwo ganz weit weg stattfindet und die Flüchtlinge nur ja nicht zu uns kommen. Und wenn ich mir das dann alles angucke und sehe so diese ganze Welt, da bekomme ich schon Angst. Ich bekomme schon Angst, wenn ich sehe, mit welcher sprachlichen Brutalität von alten Menschen als Umweltsau geredet wird. Und dann legt noch einer drauf und sagt, sind halt Nazisau, sind sie auch gewesen. Meine Oma war keine Nazisau. Meine Oma hat sich darum gekümmert, dass in unserem Dorf KZler, die man aus dem Zug rausgeworfen hat, weil sie steif gefroren waren, beerdigt wurden. Und zwar innerhalb des Friedhofs. Und meine Oma wäre dafür fast noch zur Gestapo geschafft worden. Na? Vielleicht sollten wir mal einfach drüber nachdenken, wie wir Respekt vor alten Leuten auch haben. Oder mit welcher körperlichen Brutalität an Polizisten gehandelt wird, die einfach nur ihren Job tun. Wir haben hier zur Fußball-WM eine Aktion gemacht als Jugendkreis. Manche sagen zu Polizisten Bullen, wir sagen zu Polizisten Danke. Hast du dich schon mal bei einem Polizist bedankt? Wir sind heute zur Jumiko rausgefahren in Stuttgart, haben vielleicht einen, ja, so früh wart ihr nicht unterwegs, heute Morgen war wieder Verkehrskontrolle und dann ziehen sie alle raus und dann bedanke ich mich, dass die diesen Dienst machen. Die haben doch auch keinen Bock, 5.30 Uhr dort oben an der B27 zu stehen. Die würden auch lieber im Bett liegen und meine Frau hat ihnen dann noch gibt so kleine Gospels, neue Testamente für Polizisten. Gebt so ein Ding ruhig mal weiter. Die Leute brauchen das Evangelium auch. Wer weiß, wie alt sie werden. Ich möchte in diese Angst hinein von einer Geschichte erzählen, weil ich merke, dass ich einerseits theoretisch im Kopf schon weiß, dass Gott groß ist. Und vielleicht habt ihr als Kinder auch schon dieses Lied gesungen. Er hält den Wind und Regen in der Hand. Er hält die Welt in seiner Hand. Sogar ein ziemlich internationales Lied, wird in Amiland auch gesungen. Ich habe hier so eine Weltkugel kürzlich geschenkt gekriegt, war ich in einem Gottesdienst und da haben die mir das hinterher geschenkt, warum auch immer. Vielleicht hatten sie gedacht, ich habe geografisch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und die Kugel kann man zusammendrücken. Das ist dann so gut therapeutisch, ist total gut. Und dann habe ich da drauf geguckt und dann steht auf der Verpackung drauf, wisst ihr, was da drauf steht? Bitte? Made in China steht auch drauf, aber viel wichtiger, Anti-Stressball. Ein Anti-Stressball. Vielleicht einige von euch gewusst. Und ich glaube, wir sollten solche Anti-Stressbälle sollten wir haben. Wir sollten uns immer wieder mal rauszoomen und überlegen, dass Gott die Welt in seiner Hand hält. Und da sind wir mit dabei. Da ist unser Leben mit dabei, da ist unsere Zukunft mit dabei. Er hält die ganze Welt und er hält auch unsere Persönlichkeit. Ich möchte uns jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen von David und von Goliath. Die meisten kennen sie wahrscheinlich gut, haben alle schon mal hoffentlich in ihrer Bibel gelesen. Sie steht in 1. Samuel 17. Ich will es kurz zusammenfassen. Das Volk Israel wird unter König Saul von den Philistern angegriffen und stellt sich in Schlachtordnung auf. Im Kampffeld, im Eichgrund, also nicht in Eichtal bei Stuttgart, sondern im Eichgrund in Israel, Emek Ha-Elah. Und es kommt dann aber nicht zum Krieg, denn die Philister haben so einen riesigen Vorkämpfer, namens Goliath dabei, der 40 Tage lang täglich aufs Schlachtfeld rauskommt und die israelischen Krieger und ihren Gott verspottet. Jeden Tag. Psychoterror. König David ist noch gar nicht König David. Er ist zwar schon zum König gesalbt, gerade in Bethlehem ist das geschehen, so im kleineren Familienkreis. Das wissen aber noch nicht sehr viele Leute. Seine Geschwister wissen das, die meisten anderen Leute wissen das noch nicht. Von seinen älteren Brüdern sind 3 zum Militär eingezogen worden, um in diesem Krieg mitzumachen und stehen dort mit in diesen Schlachtreihen. Und Davids Vater Isai, von Jesse kam die Art, also irgendwo kennt man das aus Weihnachtsliedern, der Jesse, weil es ist ein Ros entsprungen, der Jesse, der entscheidet, den jungen David, den Jüngsten, loszuschicken mit ein paar Broten, mit gerösteten Körnern, mit ein paar Käsen. Und der soll doch mal nach seinen 3 Brüdern gucken und er soll den Vorgesetzten, also Bestechung gab es irgendwie schon immer, er soll den Vorgesetzten mal den Käse geben, damit die Vorgesetzten keinen Käse aus den jungen Männern machen oder so, whatever. Also er wird losgeschickt. Und ich lese uns ab Vers 20 aus 1. Samuel 17. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Reihe gegen Reihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe, kam hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus dem Reihen der Philister und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Angst. Pure Angst. 5 Punkte zum Lernen aus diesem kurzen Abschnitt. David machte sich früh am Morgen auf. Wenn dein himmlischer Vater dich beruft, dann geh früh am Morgen los und vertrödele nicht die Zeit. Ich bin kein Frühaufsteher. Aber zeitig im Leben sich zu überlegen, was ich mit Gott machen will, ist kein Schaden. Ich habe, bevor ich das erste Staatsexamen in Jura gemacht habe, Gott auf Knien versprochen, dass, wenn ich das Jurastudium fertig habe, ich für Gott losziehen will. Wir wären gerne mit New Tribes Mission gegangen. Damals hieß es noch so, hat dann aus bestimmten Gründen nicht funktioniert. Aber ich habe sehr konsequent mit meiner Frau zusammen einen Weg verfolgt. Wir waren dann im Referendariat in den USA bei der Missionszentrale. Anke hat Englisch gelernt. Ich habe juristisch mitgearbeitet. Wir sind sehr, sehr konsequent den Weg gegangen, aufs Missionsfeld zu gehen. Und ich lade dich dazu ein, fang mit einem Kurzzeiteinsatz an. Meine Frau war in Brasilien bei den Indianern und hat sich erstmal tiefgehend bekehrt, als sie dort in so einem Kurzzeiteinsatz die Verlorenheit der Welt nochmal erkannt hat. Mach was, fang früh an, warte nicht auf später. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, das mache ich später mal im Leben. Vergiss es, mach's früh am Morgen, vertrödele dein Leben nicht. Ich zeig nochmal den Schuh. Na? Wenn dein himmlischer Vater dich beruft, und das ist die andere Seite, dann geh nicht weg, ohne die Schafe zu versorgen, für die du bis jetzt verantwortlich gewesen bist. Ich finde das total spannend. Er überließ die Schafe einem Hüter. Das ist sehr oft bei David später noch so, dass er ein echtes Hirtenherz hat. Dass er wirklich sich drum kümmert und dort, wo er mal die Herde alleine lässt, er zieht einmal mit seinen Männern in Krieg und alle Familien von seinen Männern werden überfallen und von Feinden weggeführt. Und er sagt, wir gehen dort, er betet zu Gott und er sagt, wir gehen dort hinterher, wir holen die alle wieder raus. Und er holt sie alle wieder raus. Und ich möchte euch echt einladen, ihr seid vielleicht in einem Jugendkreis verantwortlich, ihr habt vielleicht eine Kinderstunde übernommen oder so, bringt in Treue das Ding zu Ende. Bei uns im Vogtland, wir reden ein bisschen derber, ne? Wir sagen, wie die Sau vom Troge, wenn jemand einfach so weggeht. Geh nicht wie die Sau vom Troge, sondern geh wie David von der Herde. Überlasse sie jemand anderen. Und du darfst auch wissen, ist mir ganz wichtig, du sagst vielleicht, oh, ich wäre in Deutschland gebraucht. Wenn du darum betest, dass Gott dich benutzt, im Ausland oder woanders, dann wird er neue Hüter finden. Das wird er tun, weil es seine Herde ist. Du bist ja nicht der Herdeneigentümer. Er wird Leute finden, und ich kann euch das aus meinem eigenen Leben bestätigen, wo wir weggegangen sind. Wir sind aus einer Gemeindegründungsarbeit weggegangen, wir sind hierher nach Stuttgart, wir wollten ja nie zu den brezelessenden Menschen, ne? Also wir wollten ja eigentlich ins Ausland. Wir sind dann in Stuttgart stecken geblieben, und das ist nicht unbedingt unsere Schuld. Aber Gott hat es halt so geführt. Aber Gott hat immer die Lücken, die wo waren, hat er in seiner Art und Weise geschlossen. Das war nicht mehr unsere Aufgabe. Und uns haben Geschwister gesagt, wenn Gott euch beruft und ihr geht woanders hin, dann wird er die Lücken schließen. Das macht er nicht vorher, nicht 3 Jahre vorher, aber er tut es. Und dann kann man guten Gewissens weggehen. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Reihe gegen Reihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe. Wenn du am Ort deiner Berufung angekommen bist, lege das schwere Gepäck ab und geh dorthin, wo wirklich gekämpft wird. Ich kenne Leute, die sind losgezogen an den Ort ihrer Berufung und dann irgendwo stecken geblieben. Das ist auch Leuten im Wort Gottes passiert. Da kann der Abraham ein schönes Lied davon singen, wie man Jahre verplempern kann. Heißt sogar in den meisten Bibeln in der Überschrift verlorene Jahre in Haran oder so. Man kann es verplempern, obwohl man von Gott in klarer Ansage hat, loszuziehen und rauszugehen. Lege das schwere Gepäck ab. Es ist sehr interessant, dass in dieser kurzen Geschichte es 2-mal darum gehen wird, Sachen abzulegen. Das erste Mal ist es das, was er für seine Brüder mitgenommen hat, an gutem Essen, was er für diese Vorgesetzten mitgenommen hat. Er legt es hin und er läuft bis vor in die Schlachtreihe. Er drückt sich nicht vor dem Kampf. Er geht bis ganz nach vorn. Und dort kam er hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Wenn du am Ort deiner Berufung angekommen bist, dann hör erst mal hin, wie es den Menschen dort geht, statt gleich schlaue Antworten zu geben auf Fragen, die noch gar niemand gestellt hat. Bei Coworkers, wenn wir junge Leute rausschicken, machen wir das ganz einfach. Ne? Immer tell it like Sesame Street, ne? Erzähl es wie in der Sesamstraße, dann verstehen es alle. Der liebe Gott hat uns zwei Augen, zwei Ohren, aber nur einen Mund gegeben. Ne? Warum? Erstmal hinhören, erstmal hinschauen und dann zuletzt was sagen. Flüsterfuchs. Erstmal hinhören, erstmal was lernen. Wir hatten mal einen Freund aus Honduras da, einen Arzt. Der sagte, wisst ihr, wir haben Missionare, die kommen und dann wollen die helfen und dann erzählen die, was sie alles können. Und dann erzählt er diese Geschichte vom Herrn Jesus, wo ein schwer körperbehinderter Mensch vor den Herrn Jesus hingelegt wird. Und wisst ihr, was der Jesus zu dem sagt? Was willst du, dass ich dir tue? Der Herr Jesus nimmt sich die Zeit, erstmal zu fragen, und wir dürfen das auch. Wir dürfen das auch. Ich fand es heute total eindrücklich, die Geschwister, die in Brandenburg Gemeindearbeit machen, zu sagen, wenn man von hier nach Brandenburg kommt, muss man erstmal die Sprache lernen. Hä, die reden doch auch Deutsch. Nee, ist ein anderes Deutsch, sage ich euch. Ist ein ganz anderes Deutsch. Und der Hans-Martin hat mir erzählt, wir haben den mal in Brandenburg besucht. Übrigens, ihr müsst nicht sofort Kurzzeitdienst oder Vollzeitdienst in Ostdeutschland machen oder so. Ne? Ihr könnt auch einfach mal an die Havel fahren bei Berlin. Das ist sehr schön, kann man auch nach Potsdam fahren. Man kann dort prima Windsurfen, kann ich euch bestätigen. Man kann dort sehr gut essen. Man kann Albert Einstein Sommerhaus besuchen und. Und dann kann man mal nach Brandenburg in diese Gemeindearbeit gehen, die Geschwister ermutigen, dort mal vorbeischauen. Und dann hat der Hans-Martin uns erzählt, wie er sagt, ja, hier 30 Jahre Wiedervereinigung, können wir am 3. Oktober ein Grillfest machen. Und dann beugt sich eine Frau vor und sagt, was sollen wir denn da feiern? Wisst ihr, dort haben 80% der Leute ihre Arbeit verloren in dem Stahlwerk. Da gibt's nichts groß zu feiern. Und das mal auf sich zukommen zu lassen, das ist vielleicht ganz wichtig, erst mal hinzuhören, wie es den Leuten geht. Und dann, wenn du am Ort deiner Berufung angekommen bist, dann mach dir schon klar, es kann auch zu Krieg kommen und manchen Kampf kämpfst du vielleicht mit dir selber. Ich habe heute mehrere Zeugnisse von Leuten gehört in diesen 5-Minuten-Zeugnissen, die gesagt haben, ich bin da rausgekommen und habe den Kampf, den großen Kampf erstmal mit meinen eigenen Zweifeln gehabt. Die ersten 3 Monate sind immer cool, Honeymoon-Phase, ne? Essen toll, Menschen toll, Wetter toll und dann, unsere gehen ja so September, Oktober raus, dann kommt Weihnachten. Ne? Weihnachten, Heimweh. Der Nachtwächter, der morgens um 5 diese ganzen Plastikbeutel verbrennt, ne? Und zwar vor meinem Schlafzimmerfenster. Die Hunde und Hähne, also meine Frau kann über kongolesische Hähne eine ganze Menge erzählen. Ne? Kriegst du nicht tot, von 4 bis 6 kriegst du die nicht tot. Und. Und dann geht dir plötzlich alles auf den Senkel und am allermeisten du selber. Das ist ein Kampf. Ich lese weiter ab Vers 25. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, so wird man dem tun, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, da wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen und wem hast du die paar Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf anzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. 3 Punkte zum Lernen diesmal. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann geht es weniger darum, welchen Lohn du dafür bekommst, sondern mehr darum, wie du ihm Ehre machen kannst und die Schande von seinem Volk abwenden kannst. Es ist für uns sehr normal, dass wir nach Lohn fragen. Das haben auch die Jünger gemacht. Jünger kamen auch, Herr Jesus, wir haben alles für dich verlassen, die Boote verlassen, das schöne Business, was wir dort am See Genezareth hatten, Kapernaum, das war gut. Was wird uns dafür? Das ist völlig normal. Es ist völlig normal, wenn man wie Harald, der hat eine Agentur mit aufgebaut, eine Werbeagentur, und ist dann dort raus. Man fragt sich schon, jetzt habe ich das alles hinter mir gelassen, was wird mir dann? Völlig normal. Aber wir sollten den Blick wegwenden und hinschauen zu dem, wie kann ich ihm Ehre machen? David macht es hier. Er sagt, hey, der beleidigt Israel, der beleidigt unsere Leute, der beleidigt unseren Gott. Zweiter Punkt, wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann kann es passieren, dass deine nächsten Verwandten und sogar deine leiblichen Brüder anfangen, dich zu verspotten. Was machst du hier, Bubi? Bist du gaffen oder was? Mit deinen paar Schafen in irgendwelcher Wüste, wem hast du dir denn überlassen? Selbst diese Treue, ne? Der David ist so treu, er sorgt sich drum, dass jemand kommt, selbst diese Treue sagt, der Bruder, du bist gar nicht treu. Wem hast du das wohl, hast du überhaupt nicht drum gekümmert, du Niffer? Und wer da denkt, auch das sei eine große Ausnahme, dass das passiert, da muss man Johannesevangelium Kapitel 7 am Anfang lesen. Jesus Christus geht bewusst nicht nach Jerusalem. Und seine Brüder sagen, ey, also ein Prophet, der so groß rauskommen will wie du, ne, der muss natürlich nach Jerusalem. Also du solltest dich jetzt echt auf die Socken machen, dass du rechtzeitig zum Laubhüttenfest oben hier großen Trara machen kannst. Und dann steht völlig erschlagen, ich glaube, es ist 5. Vers im 7. Kapitel steht dort, denn seine Brüder glaubten auch nicht an ihn. Du bist der ganz große Superstar hier, auf dich hat Israel gewartet. Aber sie glaubten gar nicht an ihn. Und vielleicht ist es auch so, dass Leute kommen, ich hab meinen Vater erlebt, der mir unter Tränen gestanden hat, dass sein Sohn von der Jumiko nach Hause gekommen ist. Ist eine Stadt hier in Württemberg oder ein Dorf, in dem eine große Teststrecke von einem sehr bekannten Sportwagenhersteller ist. Mehr will ich nicht sagen. Und der Sohn kam von der Jumiko zurück, total on fire, und hat gesagt, Papa, ich gehe in die Weltmission. Ich muss da raus. Und der Vater hat gesagt, jetzt wär mal wieder vernünftig. Jetzt machst du erstmal dein Studium fertig und dann machen wir hier mit dem Baugrund was. Und. Und der Vater hat unter Tränen, hat mir der Vater, der so um 70 dann war, hat gesagt, ich habe verhindert, dass mein Sohn Gott dient. Und ich fand es heute so spannend, ich habe es heute in 2, 3 Predigten gehört, bei Stefan Holthaus zum Beispiel, als ich gerade drin war. Es können die Leute sein, die uns am nächsten sind. Gustavo Victoria hat es auch gesagt, Das können die Leute sein, die uns Ratschläge geben, die aber, sorry for that, falsch sind. Und als ich gesagt habe, dass ich aufhöre nach 4 Jahren als Rechtsanwalt zu arbeiten und in Mission zu gehen, da sagte meine Schwiegermutter zum Beispiel, Uli, da überleg doch mal, was du für vieles Geld in das Studium gesteckt hast und jetzt hörst du nach 4 Jahren auf. Und meine Frau in ihrer unendlichen Weisheit sagte zu ihrer Mutter, Mama, es war nicht dein Geld. Vielleicht das auch dazu, wenn du jung bist und mit Gott unterwegs sein willst, mach dich nicht abhängig. Mach dich nicht abhängig von irgendwelchen Tanten, Onkels, die irgendwelche Expectations haben, dass du später das Haus dort übernehmen sollst. Ich habe gerade jemand erlebt, wo ich denke, nimm das Haus nicht an. Es ist wie bei, gibt von Helge Schneider so ein cooles Lied. Der goldene Käfig, ich habe ihn nie gewollt. Doch jetzt ist er da und er ist ja auch aus Gold. Und dann bleibst du in deinem goldenen Käfig drin, weil es der normale, menschliche, logische Verstand ist zu sagen, jetzt habe ich das, jetzt mache ich es auch. Aber ich habe Leute bei CFI erlebt, die gesagt haben, mein Vater hat mich rausgeschmissen, als ich sagte, ich werde das Geschäft nicht übernehmen. Aber wir müssen vielleicht manchmal was hinter uns lassen, um rauszugehen. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann verzettele dich nicht mit den Leuten, die dich angreifen, weil sie nicht begreifen, warum du von Gott ergriffen bist und bei Gottes Aufgaben zugreifen willst. Verzettele dich nicht. Kurz gesagt, kümmere dich nicht um das Gequatsche der Leute, sondern kümmere dich um die Sache Gottes. Ich lese weiter ab Vers 32. David ist mittlerweile vor König Saul gebracht worden. Und David sprach zu Saul, keiner lasse seinetwegen den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit dem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Knabe, dieser ist aber ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und dann kam ein Löwe oder ein Bär und er trug ein Schaf weg. Ich lief ihm aber nach, schlug ihn und errettete ihn aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, dann ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen. denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich vor den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesen Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte es ab. Wieder drei Punkte zum Lernen. Und für alle, die ein bisschen Bibelkenntnis haben, was war das Besondere an Saul, als er berufen wurde, als er sich versteckt hat? Gibt es so eine coole Geschichte. Er war einen Kopf größer als alle anderen. Und David war ein kleiner Mann. Das war eigentlich vorher klar, dass das nicht passen kann. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann erinnere dich daran, dass Gott dir in deinem Leben schon so oft geholfen hat. Und wenn du darüber nachdenkst, wird in dir ein Herz der Dankbarkeit schlagen. Was hat der David hier für ein Zeugnis an? Gott hat mir schon so oft geholfen. Da kann ich nur staunen über das. Gibt es so ein Lied, wie viele schöne Stunden hat Gott mir schon geschenkt? Das müsst ihr mal googeln. Das ist ein Lied, einfach mal durchdenken, was da drin steht. Und ihr werdet sagen, war bei mir so, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Warum soll dieser Gott euch ab morgen nicht genauso viel Gutes tun? Überlegt euch das bitte. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann erinnere dich daran, dass jede Sünde eigentlich eine Beleidigung Gottes ist. Und wenn du einmal darüber nachdenkst, wird in dir das Herz eines Helden schlagen, der Gottes Ehre verteidigen möchte. Wie viele junge Frauen sind alleine in Kambodscha, in Laos, in der Prostitution? Und es ist so eine Schande, die da Tag für Tag an diesen jungen Mädels passiert, die zum Teil von ihrer eigenen Familie in diese Settings geschickt werden, um Geld reinzuschaffen. Wir sollten da hingehen und wir sollten sie rausholen. Wir sollten ihnen etwas erzählen von Jesus Christus und seiner Liebe, der Neuanfänge schenkt. Und noch eine Wahrheit, wenn du beginnst, den Auftrag auszuführen, den dir dein himmlischer Vater gegeben hat, dann wird es dir nicht mangeln an Leuten mit sehr klugen Ratschlägen, mit irdischen Mittelchen, mit selbstgemachten Rüstungen, Versicherungen und Waffen. Lege all das ab. Du wirst es nicht brauchen, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt und dann ganz auf ihn vertraust. Ich lese weiter ab Vers 40. David legt Sauls Waffen aus der Hand und nimmt seinen Stab in die Hand. David nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Feld. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Um es kurz zu machen, Goliath denkt, er gewinnt den Kampf, aber er irrt sich. Tödlich. Zuerst hat er nur einen Stein im Kopf und plötzlich liegt sein Kopf auf den Steinen. Und dann kommt das Happy End in Vers 51. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und jetzt komme ich nochmal zu 5 Punkten zum Lernen. Punkt 1. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann erinnere dich daran, wie Gott dich bisher beschenkt hat und was deine Gaben sind. Manchmal ist ein Hirtenstab mehr wert als eine Ritterrüstung. Und wenn du unterwegs merkst, dass dir was fehlt, dann wird Gott dich schon versorgen. David brauchte ein Schwert zum Köpfen von Goliath. Und er bekam Goliaths eigenes Schwert, um ihn zu köpfen. Das muss man sich mal in geistlichen Realitäten vorstellen. Du stehst vor einem Problem und Gott sagt, ich werde das Problem benutzen, damit du das Problem löst. Und so nehme ich dir deine Angst. Spannend ist übrigens, dass dieses Schwert Goliaths nochmal auftaucht, als David wieder kein Schwert hat. Das könnt ihr selber mal nachlesen. Eine ganz spannende Geschichte. Er hat kein Schwert. Er sagt, ist irgendeine Waffe da? Und dann sagen die Priester, ein Schwert ist noch da, nimm das. Und es ist das alte Goliaths-Schwert, das irgendwo weggepackt in der Tempelanlage lag. Ich habe heute so einen Hirtenstab mitgebracht. Vielleicht sah der so aus, also so ein Vogtländischer Stab, dem hüte ich manchmal meine Frau oder so. Nee, alles gut. Die passt ja auf mich auf, ist ja genau andersrum bei uns. ich habe dir so einen Hirtenstab mitgebracht als Erinnerung, Gott hat dir Gaben gegeben. Du hast Talente bekommen, Fähigkeiten, berufliche Fachkenntnisse. Vielleicht hast du sogar studiert. Was willst du mit diesen Gaben machen? Was machst du mit dem, was Gott dir bis jetzt an Skills gegeben hat? Geld verdienen? Häusle bauen? Das ganze Blabla, was um dich herum all die anderen Leute machen? Hauptsache immer schön in der Herde? Immer schön im Strom? Red mal mit Harald und Reni. Unten am Stand von Ethnos 360, die alles hingeschmissen haben im Beruf und jetzt Gottes Segen erleben. Wir hatten so eine coole, gesegnete Zeit mit diesen jungen Leuten bei der Jahreswechselfreizeit. Das schenkt dir Gott, wenn du die Hände frei hast und nicht Jahresabschluss im Geschäft machen musst. Red doch mal mit den Leuten von christliche Fachkräfte, meine Kollegen dort unten. Alle unsere Projektmanager waren im Ausland. Ostkongo, China, Sudan, Laos, in Nepal. Sie haben alle erlebt, dass Gott sie mit ihren Talenten gebraucht hat. Ganz erstaunlich. Du bist vielleicht noch nicht fertig mit dem Studium? Ach so, dann geh doch im Praktikum raus. Mach mit Chancement ein Praktikum mitten in der Gemeinde Gottes, mitten in deinem Studium. Wir haben während des Referendariats, ich war noch gar nicht fertig, ich habe im Referendariat gelernt, wie Gott mich benutzt hat, dort in USA zu lernen, wie ein Missionswerk funktioniert, wie Spenden funktionieren, wie bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge funktionieren. New Tribes hat 3.500 Leute auf dem Feld draußen gehabt. Das ist ein riesen Laden, zu verstehen, wie man dort den Missionaren draußen den Rücken frei hält. Wenn Leute in Kolumbien oder Panama entführt werden, zu lernen, wie sowas geht. Benutze deine Talente. Und vielleicht hast du noch gar nicht angefangen zu studieren und machst gerade erst die Schule fertig, weißt noch gar nicht genau, wo deine Talente sind, weil sie sich erst ausprägen. Dann geh doch zu so einem Kurzzeitdienst, Coworkers und DMG und wie sie alle heißen, Liebenzell. Finde deine Talente heraus. Der David war ja auch noch jung. Alle haben gedacht, der David ist zu jung. War er aber nicht. Goliath dachte, ne, sagte so schön, kommst du zum Hund mit Stöckchen? Nee, er kam mit einem einzigen Stab. David spielte lieber mit Steinen und hat mit dem ersten schon getroffen. Das war ziemlich gut. Und mir ist das ganz wichtig, den Stab, den er mitnimmt, den hat er gar nicht gebraucht. Den hat er gar nicht gebraucht. In der ganzen Geschichte kommt der Hirtenstab gar nicht vor. Und vielleicht ist es auch für dich wichtig. Du denkst vielleicht, was habe ich für Gaben? Dann sehe ich, kann Gitarre spielen, ich kann das. Der Marvin, der war mit uns in Rumänien gewesen, der konnte gut Musik. Das war in dem Kinderheim, da ging es um anderen Mist, den man da macht. Da musste man gut aufwischen können, da musste man gut Toiletten sauber machen können, da musste man gut Kartoffeln schälen können, also schon zwischendurch Hände waschen, keine Sorge. Aber du hast ganz andere Skills. Aber dort entstehen manche Lieder. Sein Papa hat mir dann gesagt, der Marvin hat gerade ein Lied geschrieben, weil er gerade ganz unten ist. Und das ist mir ganz wichtig. Mach dir keine Rübe um deine Skills. Gott wird sie benutzen, wenn es dran ist. Zweiter Punkt. Wenn dein himmlischer Vater dich beauftragt, dann mach dir bewusst, dass es dein Vater im Himmel ist. Es ist dieser Gott, der das ganze Weltall erschaffen hat, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Das ist der Gott, der dein ganzes Leben kennt, wie du im Psalm 139 nachlesen kannst. Lest Psalm 139 wieder und wieder und wieder. Es hilft euch. Der ist übrigens auch von David geschrieben worden. Und der Psalm hat viele, viele bekannte Verse. Ne? Die sind ganz bekannt, du kennst mich und so weiter. Es gibt diesen Vers 21, den finde ich ganz spannend. Den vergisst man so ein bisschen oft. Der ist auch nicht geeignet für irgendwelche Geburtstagskarten. Aber für die Geschichte hier passt der ganz gut. Vers 21 aus Psalm 139 von David. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich sag's mal so, macht's dir was aus, dass andere Menschen in Sünde leben? Also willst du Leute rausretten? Willst du mithelfen, dass Leute aufhören zu sündigen? Oder macht das dir gar nichts aus, solange du nur einigermaßen clean durchkommst? Ich glaube, der David hat neu nochmal verstanden, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Und mir ist wichtig, dir die Frage zu stellen, ist Gott dir heilig? Denn das wäre der dritte Punkt. Wenn dir die Heiligkeit Gottes neu bewusst wird, wenn dir die Ehre bewusst wird, die Gott eigentlich gehört, und wenn dieses Bewusstsein drüber rausgeht, 15 Mal dieselben Anbetungslieder durchzuleiern bei YouTube oder Spotify und dich endlich darin führt, die Ehre Gottes zu suchen, zu vergrößern oder auch zu verteidigen. Wie das dieser für die Allgemeinheit viel zu junge, für die eigenen Verwandten viel zu dumme, für die Kriegsfachleute viel zu unerfahrene und für die Profis viel zu schlecht ausgerüstete David getan hat. Kurz, wenn dir die Ehrfurcht Gottes richtig groß wird, dann wird die Angst vor den größten Goliaths weichen. Auch wenn das für andere Leute völlig verrückt ist, weil das eine völlig verrückte Liebe ist, die Gott hat. Und wenn ihr euch nichts vorgenommen habt für dieses Jahr, noch keinen Bibelleseplan habt, lest Crazy Love von Francis Chan. Wenn ihr es nicht lesen wollt, guckt es euch auf YouTube an. Wenn ihr das nicht machen wollt, wenigstens das erste Kapitel. Wenn ihr nicht mal das erste Kapitel ganz angucken wollt, sind 13 Minuten oder so, dann wenigstens bei YouTube etwas über the awe factor of God. Also ich bin jetzt Vogtländer, ne? Wir sagen zu Silvester, wenn eine Rakete aufsteht, awe, ne? Aber das ist so fast Englisch. Da gibt es das auch AWE, awe, the awe factor, ne? Und könnt ihr euch merken, Anke Weinhold, meine Frau, AWE. Könnt ihr googeln, the awe factor. Und da beschreibt er die Galaxie. Das ist ein ganz kurzer Film, 3-4 Minuten. Der beschreibt die Galaxien. Und du machst dir einmal Gedanken drüber, dass dieser Gott, der diese Galaxien geschaffen hat, dich geschaffen hat und die Welt in seiner Hand hat, da singst du wieder alte Kinderlieder. Und dann glaubst du die sogar. Und ich lade euch dazu ein, dass die Ehrfurcht vor Gott groß wird. Er sagt, das sind die Herrscharen Gottes, das ist dieser Gott Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der, der die himmlischen Heere hat. Heute sagt es einer, ich glaube, war Stefan Holthaus, sagt heute in der Predigt, der Herr Jesus hat es gut gehabt, der konnte menschlich gesprochen die Engel herumkommandieren. Ganz weit oben, und dieser Gott ist groß. Und das ist mir wichtig, bei Furcht ist Angst auf. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang, ein großes Thema der Bibel. 5. Mose 4, Vers 6, Hiob 28, 28, Psalm 34, Vers 11, Psalm 111, Vers 10, Sprüche 1, Vers 7, Sprüche 9, Vers 10, Prediger 12, Vers 13. Überall die Ehre Gottes. Und das ist mir der wichtigste Punkt, nochmal hinten dran als 4. Punkt. Die angstmachenden Zustände sind dann nicht sofort weg, aber wir bringen sie in die richtige Relation zu einem sehr mächtigen Gott, zu einem allmächtigen Gott, der uns auserwählt hat. Wenn wir vielleicht auch sehen, wie groß er ist, und da kommt mir noch ein anderer Aspekt, der mir heute ganz wichtig ist. Es gibt 5 Bibelstellen, die uns ein bisschen irritieren. Und da geht es um the consuming fire, das verzehrende Feuer Gottes. 2. Mose 24, 17, 5. Mose 4, Vers 24, 5. Mose 9, Vers 3, Jesaja 30, 27 und dann gibt es eine Stelle in Hebräer 12, 29. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das sehen wir oft kritisch, negativ. Ich will dir aber was sagen. Vielleicht dürfen wir dieses verzehrende Feuer auch bei einer Yumiko mal so sehen, dass er wegfackelt, was überflüssig ist. Dass er in das Krusch deines Lebens kommt, in das Sammelsurium, in den Kramladen deines Lebens, wo du Zeug angesammelt hast. Mein Vater dreht jedes Mal durch, wenn er meine Land Rover Teilesammlung sieht. Ich sag's euch, wir haben heute hier, wir werden dann in der Aussendungsfeier über einen Missionar reden, der von hier, von der Yumiko aus, noch ein halbes Jahr zu leben hatte, der am 3. Juli letztes Jahr gestorben ist. Der hatte noch ein halbes Jahr zu leben. Question, wenn du noch ein halbes Jahr hättest, was würdest du tun? Ich sagte, bitte bau keine Land Rover. Was würdest du tun? Rohrau, Christusbund, toller Jugendkreis. Junger Mann stirbt bei der Jahreswechselfreizeit mit 28 Jahren. Die Ärzte hatten Herzfehler gehabt, sie haben ihn bis 15 gegeben, er ist 28 geworden. Was würdest du tun, wenn du weißt, I have a limited time frame, ich habe nicht viel Zeit. Was mache ich mit dem Leben? Was würdest du tun? Und das ist wichtig, weil uns die Angst angeboren ist, dass wir diese Angst überwinden, indem wir in Ehrfurcht auf Gott schauen, der Herr unseres Lebens ist, der alle Tage unseres Lebens kennt und der weiß, dass wir Angst haben. Johannes 16, Vers 33, Jesus Christus spricht, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Paulus schreibt, denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Er wusste, dass er durch war, aber diese Angst wird besiegt. Und ich könnte euch jetzt noch viele Verse lesen, die Zeit läuft aus. David hat nicht in diesem einen Kampf mit Goliath alle seine Angst besiegt. Psalm 25, Vers 17, die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Psalm 31, Vers 10, Herr sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Psalm 71, Vers 20, du lässt mich erfahren viel Angst und Not. Aber er wusste auch, wo er sich hinwenden soll. Psalm 32, Vers 7, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dir Mut machen, die Ehre Gottes wieder neu zu sehen die Größe Gottes wieder neu zu sehen. Und du wirst darüber deine Ängste nicht sofort vergessen, aber du wirst sie in die richtige Relation bringen. In Apostelgeschichte 9, Vers 31 heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch, dass ihr einen neuen, unverstellten Blick auf die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes bekommt. Ich wünsche euch, dass ihr neu versteht, dass ihr es mit dem Herrn der Herrscharen zu tun habt, der das ganze Universum geschaffen hat und seine himmlischen Heere in Bewegung setzen kann. Ich wünsche euch, dass ihr die Heiligkeit Gottes als verzehrendes Feuer seht, das auch alles wegnehmen kann, was euch festhalten will und hindert, dass ihr geistliche Siege erringt. Ich wünsche euch, dass ihr fest werdet und sicher wisst, dass Gott größer ist als die Goliaths eures Lebens. Und ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie eine gesunde Ehrfurcht vor Gott und seiner Größe alle Angst wegnehmen kann und ihr geistlich gesund leben könnt, privat, in der Gemeinde und hoffentlich in der Weltmission. Nur keine Angst, Gott ist größer. Goliath ist tot, der Sohn Davids lebt in dir. Amen.